Wiederholung, so hat sie ausgesehen, die Jahreslosung. Und was wir überhaupt noch nicht ahnen konnten zu Beginn des letzten Jahres, dass es so ein, etwas gesagt, furztrockenes Jahr wird. Wo auch so manche Quelle versiegt ist. Ja, also wer Brunnen hat, der hat mit Sorge gesehen, wie aus dem Wasserstrahl ein Rinnsal wurde und vielleicht irgendwann mal Ebbe war. Jetzt kommt wieder die Flut. Einerseits sind wir froh drüber. Was auch keiner gedacht hat, glaube ich, ich zumindest nicht, dass, wenn die Pegel der Flüsse fallen, die Spritpreise steigen. Also die Verbindung war mir bis dahin auch neu. Wir haben uns mit Fragen, mit Denkanstößen beschäftigt. Dein Wille geschehe, weil Gott sagt, ich will. Was bedeutet mir Gottes Wille? Wie ist es um meinen Durst bestellt? Womit lösche ich meinen Durst? Welche Quellorte suche ich auf? Quellorte, nicht Biersorte. Was bedeutet mir dieses umsonst? Das waren so die wichtigsten Fragen. Habt ihr Antworten gefunden? Habt ihr euch damit beschäftigt? Eigentlich fast reizvoll. Heute fehlt unsere Predigtmaschine. Ich bin frei, ich kann mich bewegen. Habe ich mir eh fürs neue Jahr vorgenommen, etwas mehr bewegen. Ich könnte durch die Reihen gehen und fragen, aber nein. Jeder weiß selbst, was ihm auch diese Fragen, was ihm dieser Zuspruch von Gott bedeutet. Ich habe überlegt, wie kann ich dieses Thema, es klang ja jetzt dreimal mindestens an, wirklich nochmal spannend rüberbringen. Und habe gedacht, wir schauen mal in die Bibel, vielleicht finden wir ein Beispiel, wo Gott selbst deutlich macht, wie er es gemeint hat. Es gibt ja so einige Brunnengeschichten in der Bibel, ne? Und wer mal das Alte Testament gelesen hat, der findet einige und die sind absolut spannend. Die sind wirklich spannend, ja? Aber eigentlich gibt es immer nur zwei Ausgänge von diesen Geschichten. Entweder man haut sich, also so die Hürden der verschiedenen Herden, wer darf zuerst ans Wasser, wem gehört es überhaupt? Oder man verliebt sich. Ne? Also manchmal nicht gleich. Beim Jakob hat es dann 14 Jahre gedauert, bis er dann seine Holde, die er am Brunnenrand kennengelernt hat, dann ehelichen durfte. Bei seinem Vater Isaak ging es ein bisschen schneller. Und auch bei Mose, interessanterweise, die ganzen Altväter des Glaubens, die haben ihre bessere Hälfte am Brunnen kennengelernt. Also wer das Bedürfnis hat, sucht euch einen Brunnen. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Um die Beispiele soll es nicht gehen. Es gibt eins im Neuen Testament und da wollen wir einfach mal den Versuch wagen, ob wir diese Jahreslosung mit ihren verschiedenen Aspekten, mit diesem Beispiel, was uns Jesus selbst erzählt oder was uns über Jesus berichtet wird, verknüpfen können. Ist ein bisschen gewagt. Als Nicht-Theologe getraue ich mich einfach mal, wenn ich falsch liege, wir haben einen Pastor, der kann es bereinigen. Und die Geschichte, die wollen wir jetzt einfach mal hören und sehen. Und ja, ich lade euch ein, zuzuhören. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Dort war der Brunnen Jakobs. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr:
Gib mir zu trinken.
Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau sagte nun zu ihm:
Wie erbittest du als Jude etwas zu trinken? Von mir, einer samaritischen Frau.
Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr:
Wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
Du hast doch kein Gefäß, womit du schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh.
Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser wird in ihm eine Quelle werden, das ins ewige Leben quillt.
Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen.
Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her.
Ich habe keinen Mann.
Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Insofern hast du wahr geredet.
Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hin in die Stadt und sagte zu den Leuten:
Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht Christus ist?
Da gingen sie hinaus aus der Stadt und kamen zu ihm. Jesus ist unterwegs, wie so oft. Er ist Wanderprediger, er ist Missionar und das macht man in der Regel nicht am Schreibtisch. Er ist unterwegs zu den Leuten und dieser erste Vers, der fällt schon mal auf. Er hat Erfolg, er tauft oder lässt taufen und Erfolg schafft Neider. Das war damals so, das ist heute so. Vielleicht kennen wir das. Und so ein bisschen oberflächlich betrachtet, er scheint ja fast auf der Flucht zu sein. Er nimmt Reis aus vor denen, die ihn an den Kragen wollen und diesen Erfolg seiner Wirksamkeit nicht gönnen. Aber eben nur oberflächlich betrachtet. Jesus und Flucht, ich glaube, das passt nicht zusammen. Unter heilsgeschichtlichen Aspekten betrachtet, seine Zeit war noch nicht da und er hatte noch einen Auftrag zu erfüllen. Er ist unterwegs und der nächste wichtige Satz, der auffällt: Er musste aber durch Samarien hindurch. Er musste. Mama, ich muss mal. Oder auch Papa. Sagen Kinder das auch zu Papas? Ja, ne? Und das, was Eltern in mühevoller Erziehungsarbeit den Kindern versucht haben beizubringen, wie groß ist die Freude, wenn es dann endlich funktioniert? Und was damit gemeint ist, ohne dass die Kinder das näher beschreiben müssen, das wissen die Eltern. Ich muss mal. Das drückt ein Bedürfnis aus. Und ich glaube, Bedürfnis, das ist so die niedere Form des eigentlichen Müssens. Weil ich entscheide selber. Muss ich das jetzt oder muss ich das nicht? Wenn ein anderer zu mir sagt, du musst dies und das tun, dann bekommt das schon eine ganz andere Wertigkeit. Okay, dann entscheide ich vielleicht immer auch noch selbst, tue ich es denn oder auch nicht. Aber es könnte sein, dass die Folge meines Tuns oder Nichtstuns gewisse Auswirkungen hat, auch auf andere. Graue Theorie, ne? Ich mache es an einem Beispiel. Wenn jetzt der Frank, ist nicht da, zu mir sagt, unser Chorleiter oder auch der Thomas, also Matti, du musst endlich mal anfangen, ein bisschen mehr Tuba zu üben. Das, was da oben rauskommt aus dem Rohr, das ist ein Elefantenfurz, aber das ist kein Ton. Ne? Dann kann ich das mir zur Brust nehmen und kann sagen, okay, ich kann es auch lassen. Aber das hat Auswirkungen. Am Ende vielleicht auf mich selbst, weil irgendwann werde ich rausgeschmissen, darf nicht mehr mitspielen. Oder es hat Auswirkungen auf die Zuhörer, was bescheiden klingt. Also diese Form des Müssens hat ganz andere Auswirkungen. Zurück zu Jesus. So ganz pragmatisch gesehen, so vom geografischen Standpunkt her, war das erstmal ganz logisch. Er war in Judäa und wollte nach Galiläa. Und wir haben mal in Mathe gelernt, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Genau. Also von A nach B. Oder in dem Fall von J nach G. Von Judäa nach Galiläa. Dumm ist halt nur, wenn dazwischen Samarien liegt. Aber das war der kürzeste Weg. Und Jesus hat es scheinbar eilig gehabt. In der größten Mittagshitze ist er mit seinem Tross unterwegs. Wir wissen gar nicht, wo er hin wollte. Steht leider nicht drin. Aber normalerweise lässt man diese Hitze vorbei. Nicht so bei Jesus. Das heißt, wenn Jesus etwas muss, wenn das so in der Bibel steht, dann müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Und es gibt andere Beispiele. Vor einigen Wochen hat unser neuer Pastor, ich glaube sogar, es war seine erste Predigt in dieser Funktion als Pastor für uns, über Zachäus gepredigt. Und bei Zachäus gibt es so einen ganz spannenden Satz. Was ruft Jesus dem Typen da oben im Baum zu? Steig herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein oder einkehren. Da steht nicht, komm doch bitte mal runter, wir müssen uns mal unterhalten. Oder als Alternative schlage ich vor, heute oder in den nächsten Tagen mal vorbeizukommen. Da steht, ich muss heute in deinem Haus sein. Unabänderlich. Und so gibt es noch mehr Beispiele in der Bibel, wo dieses Muss ganz deutlich wird. Auch die Stellen, die wir kennen, der Menschensohn muss vieles erleiden. Da gibt es keine Alternative. Da gibt es kein könnte vielleicht oder so ähnlich. Er muss vieles erleiden. Mit anderen Worten, da steckt mehr dahinter, in Auftrag. Und jetzt wollen wir uns das erste Mal nochmal an die Jahreslosung wagen und versuchen, diese Verbindung zu finden. War das rückwärts? Nee. Doch. Wenn man es falsch rumhält, ist es rückwärts. Diese Technik. Ich wünsche mir, dass ich das auch mal so kann, einfach so wie letztens der Pastor, das hat er schon drauf, ne? Ohne hinzugucken. Ja, der erste Punkt war, ich will geben in der Jahreslosung. Gott will etwas geben. Das bedeutet, bei diesem Beispiel, ich muss gehen. Wenn ich etwas geben will, muss ich mich auf die Socken machen. Hier vorne haben wir noch dieses wunderbare Bild von Weihnachten. Die Krippe. Genau da ist das passiert. Gott hat gesagt, ich will etwas geben. Den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Wie geht das? Indem er losgehen muss. Klappt nicht von Wolke 7 aus, ne? Ihr wisst, wie ich es meine. Er ist losgegangen. Als Kind in dieser Krippe zu den Menschen. Und für uns zählt dasselbe. Wenn wir etwas geben wollen, dann müssen wir uns bewegen. Von nichts wird nichts. Ne? Das sagen nicht bloß die Württemberger, die dort mal lochen und was geschafft haben. Wer was geben will, der muss gehen. Geht hin in alle Welt und predigt den Menschen das Evangelium. Ja, aber warum denn jetzt gerade vielleicht durch Samarien hindurch? Das mit der kürzesten Verbindung, das ist nur ein Kriterium. Es gibt noch ein paar andere. Also wer von euch mal Lust hat, vielleicht in der nächsten Zeit nach Moldawien zu fahren, der kann entweder in Google Maps gucken oder mich fragen. Ich verspreche euch, ihr kriegt verschiedene Antworten, was die Streckenführung betrifft. Die kürzeste Strecke zeigt es in der Regel dann an, im Routenplaner, die geht über Polen, Ukraine und dann kommt er praktisch von hinten rein nach Moldawien. Könnt ihr fahren. Landschaftlich auch nicht ganz schlecht, zumindest in der Westukraine dann. Aber vielleicht nicht erstrebenswert. Ihr kennt den Konflikt, ihr kennt, vielleicht nicht, die Straßenverhältnisse dort. und es gibt heftige Grenzen dazwischen. Also ich würde euch eine andere Strecke empfehlen. Ist 150 Kilometer weiter, aber man kommt besser an. Und Jesus hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, auch so einen kleinen Schlenker zu machen, wie viele seiner jüdischen Landsleute. Also kurz vor Samarien an der Ampel rechts abbiegen, runter ins Jordantal, den Jordan entlang und dann wieder links hoch nach Galiläa. Wäre gegangen. Macht er nicht. Er hat einen Auftrag und er zeigt sich, wenn wir den zweiten Punkt angucken. Ich will geben dem Durstigen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, die Kranken, so sagt er an anderer Stelle. Und hier wird uns die Samariterin benannt, stellvertretend für die, die diesen Durst haben. Aber zuerst noch ein anderer Gedanke. Jesus weiß selbst, wie sich Durst anfühlt. Er hat 40 Tage gefastet und dann kam Satan auf ihn zu, hat ihm die Welt zu Füßen gelegt und hat gesagt, hey, das ist alles deine. Du kannst aus goldenen Bechern trinken. Du wirst nie mehr Durst haben. Nur eine Kleinigkeit. Du musst niederfallen und mich anbeten. Jesus widersteht natürlich. Jesus weiß, was Durst ist. Und auch in unserem Beispiel habt ihr es gesehen und gehört, er war müde, erschöpft von der Reise. Er hatte Durst, er hatte Hunger, hat seine Jünger losgeschickt. Das heißt, diese ganz normalen menschlichen Empfindungen sind ihm nicht fremd. Und noch eine Parallele zu Weihnachten ist mir an der Stelle eingefallen. Jesus kommt eben nicht als der fertige Erlöser, das wäre uns eigentlich immer das Liebste, der Superman. Wir haben diese Typen gesehen. Also den Feuerwehrmann kannte ich noch nicht, aber bei denen klappt das. Jesus kommt als Kind in der Krippe, ist selbst darauf angewiesen, ein Quartier zu bekommen, Geschenke zu bekommen, eine Zudecke zu bekommen, um überleben zu können. Ein Denkanstoß, um ihr später seiner Erlösung sein lebendiges Wasser anbieten zu können, hat er selbst ganz, ganz viel im Vorfeld investiert. Und gerade die Weihnachtszeit, die soll uns das immer wieder ganz neu bewusst machen. Jetzt trifft er auf diese Frau, auf diese waschechte Samariterin. Was ist daran so außergewöhnlich? Da müssen wir uns so ein kleines Stück die Historie der Samariter angucken. Also jetzt nur mal ganz grob skizziert. Das war auch so ein palästinensischer Volksstamm, die mit der Zerschlagung des Reiches Israel nach David und Salomo ihren Feinden preisgegeben wurden. Das heißt, verschiedene Völker haben dort das Land in Beschlag genommen, haben auch die Samariter so ein Stück mit durchmischt und geknechtet. Und was passiert, wenn fremde Mächte kommen? Und es kam nicht bloß eine Macht, die bringen ihre Kultur mit, auch ihre Kulte, auch ihren Glauben. Und so kam es also bei den Samaritern zu einer Durchmischung. Okay, die haben genauso auch an Jahwe, an Jahwe, an Gott geglaubt, aber eben nicht nur. Und das war auch der Grund, warum sie den strenggläubigen Juden natürlich ein Dorn im Auge waren. Und irgendwann sollte nach dem Exil der Tempel wieder aufgebaut werden. Und die Samariter haben sogar angefragt, das steht auch in der Bibel, wollten mithelfen. Und die Juden haben gesagt, nein. Na, dass die dann keine Freunde mehr waren, das kann man sich vorstellen. Also jeder jüdische Reisende hat versucht, dieses Gebiet zu meiden. Ich staune manchmal über Johannes, wie er sowas beschreibt. Im Vers 9, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Das klingt so, man kann es fast überlesen, aber was da für Sprengstoff dahinter ist, das können wir uns vorstellen. Jetzt beginnt einer der längsten Dialoge, die uns von Jesus überliefert sind. Wir haben abgekürzt. Das Wort noch wesentlich vielschichtiger. Also, wer Lust hat, kann zu Hause gerne alles nachlesen. Dass er dabei wichtige Gebote, jüdische Gebote missachtet, dass er sogar unrein wird durch das Gespräch mit dieser Frau, das sei nur am Rande erwähnt. Aber ich glaube, genau das ist das Markenzeichen von Jesus. Bei den Sportlern würde man sagen, er geht dorthin, wo es weh tut. Ja? Dort, wo es richtig weh tut. Dort, wo keiner hingeht. Gib mir zu trinken, sagt er zu dieser Frau. Übersetzt, nimm dir Zeit für mich. Lass deinen Alltag Alltag sein. Setz deinen schweren Krug, schönes Modell, ne? Setz deinen schweren Krug ab. Nimm dir Zeit für mich. Jetzt bin ich dran. Vielleicht habe ich dir ja was zu geben. Dass die Frau entsprechend erstaunt reagiert, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Wie? Du bittest mich? Du hast ja nicht mal einen Schöpfeimer mit. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ist uns bestimmt schon allen so gegangen, ja? Und auch in Bezug auf Jesus. Da betet man. Da sucht man händeringend, im wahrsten Sinne des Wortes, nach einer Begegnung mit ihm. Hat seine Fragen, braucht eine Antwort. Nichts kommt. Und scheinbar dann, wenn man gar keine Zeit hat, wenn er gar nicht so richtig reinpasst ins Programm, dann steht er vor der Tür und klopft an. Und dann kommt er auch noch und will noch was von uns. Du hast nicht mal einen Schöpfeimer, sagt die Frau. Genau, sagt Jesus. Deswegen frage ich ja dich, weil du hast so ein Ding. Ich bin auf dich angewiesen. Bin ich mir dessen bewusst, dass auch Jesus mich mal um etwas bitten kann? Nicht bloß umgedreht. Dass er vielleicht meine Gaben, auch wenn sie noch so klein oder versteckt sind, gerne nutzen möchte? Meinen Schöpfeimer? Meine Seilwinde? Was braucht man noch alles, um Brunnenwasser zu schöpfen? Die Reaktion der Frau, ganz stark, sie weicht nicht aus. Sie bleibt in der Situation, selbst danach, als Jesus ihren Durst in ihrem Leben so ganz deutlich benennt. Geh, ruf deinen Mann, der hat bestimmt auch Durst, bring ihn her. Jetzt kommt's Stück für Stück zur Rollenumkehr. Jesus bekommt Zugang zu ihrem Herzen. Das heißt, jetzt kann er wirken. Die Frau erkennt, ohne das vielleicht schon an der Stelle ganz genau einordnen zu können, hier ist einer, der kennt mich. Der hat was anzubieten. Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Eine Rollenumkehr. In meinem Job begegnen mir ganz oft Menschen, die sind höchstgradig unzufrieden und kommen mit sich und ihrer Umwelt nicht klar. Und das Erstaunliche ist, dort Hilfe anzubieten, stößt ganz oft auf taube Ohren. Oder es gibt eine völlig verzerrte Erwartungshaltung. Also ich arbeite im sozialen Bereich, wer das nicht weiß. Ja? Eine völlig verzerrte Erwartungshaltung. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert bei Jesus nicht. Das heißt, ohne diesen Eigenanteil, sich ihm zu öffnen, ohne in Beziehung zu ihm zu treten, wird es nicht funktionieren. Und genau das, das macht diese Frau. Jesus kann erst dann zum Gebenden werden, nachdem diese Frau in Beziehung zu ihm getreten ist, ihren Durst bekennt. Und plötzlich jetzt bezeichnet sie diesen fremden Menschen als Herrn und Propheten, nachdem sie gemerkt hat, der kann was anbieten. Das ist ein Angebot, wir haben es gehört, von der Quelle des lebendigen Wassers. Ja, lebendiges, sprudelndes Wasser. Ich habe ja schon gesagt, im letzten Jahr keine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht sind wir neu ins Nachdenken gekommen und auch dankbar geworden darüber, dass wir Wasser haben können. Dass wir nicht kilometerweise durch die Wüste laufen müssen, um Wasser zu finden. Stück für Stück erklärt jetzt Jesus dieser Frau ihren Auftrag. Ich hatte gesagt, wir haben einige Teile weggelassen. Und unsere Frage, am Anfang stand sie mit da, wie war das? Haben wir gute Quellorte gefunden? Oder gab es auch heftige Brocken? Gab es zu viel Staub, wie bei dieser Bohrung in Afrika, von der ich berichtet habe? Vielleicht irgendwann aufgegeben? Oder an der falschen Stelle gebohrt? Die Samariterin hat eine neue Quelle für sich erschlossen. Und was jetzt passiert, sie nutzt dieses Wasser, damit ihre Schuld abgewaschen werden kann. Diese Quelle setzt sie in Bewegung, verschiebt ihre Prioritäten. Weswegen war sie gekommen? Sie wollte Wasser holen an der Quelle. Was hat sie gemacht? Sie ist zurückgerannt in die Stadt, hat ihren Krug stehen gelassen am Brunnen, ist zu den Leuten und hat gesagt, ey, ich habe einen Typen kennengelernt, den müsst ihr auch kennenlernen. Der hat mir genau das gesagt, was mir passiert ist. Sie hat Wasser bekommen, das in einem zur Quelle des Wassers wird, das ins ewige Leben quillt. Ist ein bisschen schwierig mit Übersetzen, da habe ich auch verschiedene Übersetzungen nachgelesen. Aber um was es geht? Es geht nicht erst um Wasser im ewigen Leben, also irgendeine Vertröstung, wie ja viele sagen, sondern um Wasser, um eine Quelle zum ewigen Leben. Das ist ein feiner Unterschied. Also jetzt schon. Und wohl dem, der diese Quelle erkannt hat und für sich nutzen kann. Lebendiges Wasser hat Auswirkungen bei dieser Frau. Die geht los, verschiebt ihre Prioritäten. Hat Auswirkungen bei der Rose von Jericho. Das ist die, die Anke vor einer halben Stunde gegossen hat. Jetzt sieht es so aus, ne? Da ist noch Leben drin. Stark. Hat Auswirkungen, im besten Falle für mich selbst, für uns als Gemeinde. Und hier bei dem Beispiel wird auch nochmal eins deutlich. Jesus ist nicht bloß als Retter gekommen für Einzelne, sondern auch ja, für die ganze Welt als Versöhner, als Erlöser. Es ist interessant, Bibelausleger sagen, also diese fünf Männer, die Frau erwähnt, die sie schon hatte, damit sind genau die fünf Völker gemeint, die in dieses Land Samarien eingefallen sind. Und den Mann, den sie glaubt zu haben, aber nicht hat, das ist Gott. Ja, den hat sie auch ein bisschen, aber eben auch nur ein bisschen. Also ein Symbol, dieses Bild. Und Jesus will, dass alle gerettet werden. Und die Samariter, die haben es ihm scheinbar ganz sehr angetan. Ne? Das Beispiel vom barmherzigen Samariter, das ist ja auch so ein Zeichen. Und bis heute gibt es den Arbeiter-Samariter-Bund, also ein positiv besetzter Begriff. Der letzte Punkt, den wir anschauen wollen. Dieses Wörtchen umsonst. Schon im letzten Jahr bei der Predigt hatte ich mich genau mit diesen einen Wörtchen am meisten schwer getan. Was bedeutet umsonst? Weil ich glaube, die Gefahr des Missverständnisses ist hier am größten. Wir brauchen gar nichts zu tun. Es fliegt uns sozusagen in den geöffneten Mund. Reingewaschen zu werden von seiner Schuld, neues Wasser aufzunehmen, das kann mitunter eine ganz schmerzhafte Prozedur sein. Weil da muss der ganze alte Müll erstmal raus. Da muss manchmal tief gebohrt werden und da fliegt einem der Staub und die Brocken nur so um die Ohren. Umsonst bedeutet aber, ich lasse an mir arbeiten. Ich bin bereit. Ich bin ein Gefäß, was aufnahmebereit ist. Und hoffentlich auch ganz dicht ist. umsonst. Stellt euch vor, der Frank hat Geburtstag gehabt und er sagt dann, wir haben noch eins vergessen bekannt zu geben, heute Nachmittag an meiner Arbeitsstelle, an der Tankstelle, gibt es für jeden, der da kommt, gratis eine Tankfüllung. Das war doch was, ne Frank? Ich glaube, dann würden wir uns heute Nachmittag als Gemeinde ein zweites Mal treffen. Wenn das so wäre, was müssten wir tun? Wir müssten hinfahren, wir müssten es glauben. Wir müssten ein Gefäß haben. Also wer mit dem Fahrrad kommt, sollte zumindest ein Gefäß mitbringen, weil dort fehlt eben der Dank. Das sind die Voraussetzungen. Das ist mit umsonst gemeint. Voraussetzungen dafür schaffen, damit ich dieses Geschenk der unverdienten Gnade, Gnade ist immer unverdient, ja, deswegen habe ich es mal in Klammern geschrieben, nur um das nochmal zu verdeutlichen, dieses Geschenk der Gnade annehmen kann. Diese Frau hat diese Gnade erfahren, kein Wort der Anklage. Nicht mal so ein Hinweis von Jesus wie an anderer Stelle manchmal, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Oder opfere, genauso wie es Mose befohlen hat, wie es in den Büchern steht. Überhaupt nichts. Er merkt, sie hat diese Quelle angenommen und diese Quelle hat sie reingewaschen. Zusammenfassung. Jesus muss zu denen, die nach seinem lebendigen Wort Wasser dürstet. Gehöre ich? Gehören wir dazu? Welche Quellen waren mir wichtig im letzten Jahr, in diesem Jahr? An welchen Quellen, an welchem Brunnen würde er mich im Augenblick gerade antreffen? Irgendwo im tiefsten Samarien? Wo bin ich gerade? Wie reagiere ich auf seine Aufforderung, gib mir zu trinken? Trete ich in Gemeinschaft mit ihm? Verschiebe ich meine Prioritäten im Alltag? Aber auch, wie setze ich meine Gaben ein? Möchte ich Schöpfeimer, Seilwinde sein, um mitzuhelfen, dieses Wasser zu schöpfen? Und zum Schluss, welche Auswirkungen hat das bei mir? Die Frau ist losgegangen. Und im Ergebnis, so können wir es weiterlesen, ist Jesus, der es ja eigentlich eilig hatte, 2 Tage bei den Samaritern geblieben. Ey, die haben Party gemacht. Da ist viel passiert in der Zeit. Welche Auswirkungen gibt es bei mir? Ich habe heute mit einer Zeitung begonnen. Ich möchte mit einer Zeitung enden. Also ich lese ja mit Vorliebe diese kostenfreien Werbezeitung. Und da habe ich im letzten Jahr einen Artikel gelesen. Da muss ich euch ein Stück näher kommen, dass ihr den seht. Sieht jemand diese große Überschrift? Trinken Sie sich schön. In diesem Sinne, bitte an der richtigen Quelle. Das wünsche ich uns. Amen.